Wir haben Erntedankfest. Und wie es schon angeklungen ist, vermutlich haben die meisten von uns nicht so viel mit der Landwirtschaft zu tun. Was kriegen wir denn schon mit? Also mir fiel die Woche auf, ich kriegte es mit, dass irgendwie Bauer Harms mit seinem Traktor auf der Straße war, wo ich es eilig hatte. Ja, das ist wahrscheinlich alles, was wir von Ernte mitbekommen. Aber wir dürfen hier erleben und auch ja, am Ende genießen, was hier an Besonderem geschieht. Immer wenn wir Erntedankfest feiern, wird uns dieses besondere Prinzip in Erinnerung gerufen. Irgendwann wird etwas gesät. Und nun wächst es. Es kommt der Sommer, es wächst, es gedeiht, es kommt der Herbst, es wird reif. Und wenn die reifen Früchte abgeschnitten werden, dann ist das kein Ausdruck von Trauer, sondern das ist was Wunderbares. Ja. Wir dürfen erleben, hier ist etwas entstanden, wovon wir leben können. Also dieser Prozess von Wachsen, von Reifen, gehört zu unserem Leben dazu. Am Ende steht ein frohes Erntefest. Und es stellt sich die Frage, ja, die Bibel sagt ja auch, auf uns Menschen trifft das zu. Wir dürfen wachsen, wir dürfen reifen. Und am Ende ist nicht der Tod. Am Ende ist Ernte. Das heißt, Gott ruft uns in seine Gegenwart und wird schauen, was ist gewachsen in unserem Leben? Wie haben wir es verbracht? Die Bibel bringt das mit den ganz schlichten Worten auf den Punkt, Galater 6, Vers 7. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das heißt, auch unser Leben betrachtet die Bibel als eine Zeit, in der wir geboren werden, in der dann der bunte Sommer kommt, in dem wir wachsen und gedeihen und ausprobieren und lernen und machen und tun und Kinder kriegen und Häuser bauen. Und irgendwann kommt der Herbst, dann wird alles ein bisschen ruhiger und dann kommt Ernte. Wir werden in die Gegenwart Gottes gerufen und Gott fragt, wie war's? Was hast du für mich wachsen lassen in deinem Leben? Denn diesen Prozess, den wir hier heute Morgen so besonders bedenken, wir dürfen Ernte einfahren, will uns daran erinnern, dieses Prinzip, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das gilt uns als Menschen, aber auch jedem für sich. Und so wirft Erntedankfest die spannende Frage auf, was wird in meinem Leben geerntet werden? Wenn Gott mich in seine Gegenwart ruft, und die Bibel verwendet viel Text darauf, uns zu erklären, wie diese Ernte aussehen wird. Wer das vertiefen möchte, dem empfehle ich 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15 zu lesen. Dinge, die durch Christus gewirkt sind in meinem Leben, das sind offensichtlich Dinge, die vor Gott dann von Wert sein werden. Was der Mensch sät, das wird er ernten. In dreifacher Hinsicht gilt das wenigstens in unserem Leben. Zum einen ist das eine ganz praktische Lebensregel. Das heißt, was ich heute tue, ist von Bedeutung für morgen. Ja. Das versuchen wir uns Eltern, ja, unseren Kindern irgendwie zu vermitteln. Ja. Wenn du heute lernst, hast du morgen die Chance auf einen besseren Job. Interessiert keinen Menschen. Aber wir Eltern wissen, das ist von Bedeutung. Unsere Kinder interessiert das nur nicht. Ja. Oder wenn du heute arbeiten gehst, hast du morgen ein Einkommen. Wenn du dich heute um die Menschen sorgst in deiner Nähe, dann hast du morgen Beziehungen. Also bei all dem, was wir tun, ist das heute von Bedeutung für morgen. Das ist eine Lebensregel. Ist dieser Text, was der Mensch sät, das wird er ernten, wirkt in einer zweiten Ebene mit. Nämlich, wenn Gott uns zur Ernte ruft, dann wird zählen, hast du durch Jesus Christus dein Leben vor ihm in Ordnung gebracht? Das ist das Einzige, was zählen wird. Hast du durch Jesus Christus dein Leben mit Gott in Ordnung gebracht? Weißt du, dass die Vergebung, die er anbietet, du für dein Leben in Anspruch genommen hast? Sonst spricht die Bibel davon, dass Gott die Menschen, die das nicht getan haben, von sich wegschicken wird. Das ist eine ganz erschreckende Botschaft, aber auch hier gilt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Die, die heute hier am Abendmahl teilgenommen haben, wir haben ja bezeugt, das, was Jesus getan hat, gilt für mich. Daran will ich mich erinnern. Und auch uns gilt dieser Text, was der Mensch sät, das wird er ernten in einer dritten Hinsicht, nämlich in der, dass Gott auch das Leben der Glaubenden auswerten wird. Hier wird es nicht darum gehen, bin ich gerettet oder nicht, darf ich in die Gegenwart Gottes oder nicht. Es wird darum gehen, was von meinem Leben hat Bestand, wenn ich an die Ewigkeit denke. Ich gehöre zu den Menschen, ich lebe gerne mit Faustregeln. So mit komplizierten Theorien habe ich es nicht so, das springt mich nicht so an. Deshalb gucke ich immer, dass ich ein paar Faustregeln kriege, die mir helfen, das Leben zu meistern. Ich will heute Morgen eine Faustregel mit euch bedenken, die die Bibel uns gibt. Ich denke, sie gibt uns mehrere mit, die uns helfen will, unser Leben jetzt so zu gestalten, dass wenn die Ernte kommen wird und Gott uns in seine Gegenwart ruft, dass wir dann eine Ernte haben, die vor Gott Bestand haben wird. Und ich habe mir gedacht, ich greife zurück auf einen alttestamentlichen Text, der mich sehr berührt hat, als ich den vor einiger Zeit gelesen habe. Und ich möchte diese Gedanken mit euch teilen. Dieser Text ist so einfach, dass den jeder von uns sich merken kann. Er ist eingebunden in eine Abfolge von Mahnungen. Und dieser Text, wenn wir ihn betrachten, wir finden ihn im Psalm 37. Er ruft uns auf, Psalm 37, Vers 1, entrüste dich nicht über die Bösen. Und das kommt dreimal vor, so in der ersten Hälfte dieses Psalmes. Ja, reg dich nicht auf über das Leben. Es gibt Wichtigeres, als sich über die Menschen zu ärgern, die um dich rum unterwegs sind. Psalm 37 ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Zum einen auch, weil, lesen wir in Vers 25, er ist die Weisung von einem alten Menschen zu einem jüngeren Menschen. Ja, dort steht Psalm 37, Vers 25, ich bin jung gewesen und alt geworden. Das heißt, hier redet ein älterer Mensch zu den Jüngeren. Ich bin 47, also alle, die jetzt jünger sind als ich, ihr seid besonders gemeint, wahrscheinlich entfaltet dieser Psalm dann seine besondere Wirkung. Nicole, du bist jünger als ich, also dir gilt es noch. Ja, habe ich gerade eben festgestellt. Den anderen gilt es auch, aber dann ist es nicht die Weisung des Alten an die Jungen, sondern es ist einfach das Wort Gottes an dich und mich. Auffallend ist, dieser Psalm ist gespickt von Anweisungen, von kurzen Anweisungen. Psalm 37 ist auch ein Akrostichon, das heißt, der Aufbau ist so, dass der erste Vers mit A beginnt, so wäre es im Deutschen, ist natürlich das hebräische Alphabet. Ja. Erster Vers mit A, zweiter Vers mit B, dritter Vers mit C, so dass man sich das gut merken kann. Es sind kurze Anweisungen, die man sich merken soll, wenn man in das Leben startet. Es erinnert mich irgendwie, wenn ich morgens meine Kinder zur Schule entlasse. Ja, die Große jetzt nicht mehr, die geht alleine. Aber dann gucke ich auch immer, Mensch, hast du deine Schuhe zugemacht? Kennt ihr das, ihr Eltern? Schuhe zu, ist die Jacke zu? Ja, hast du dein Essen mit? So die letzten Anweisungen noch, bevor es aus der Tür rausgeht. Das entspricht so dem Charakter dieses Psalmes. Wenn wir mal darauf achten, entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie bald vergehen. Hoffe auf den Herrn. Und das sind so ganz eng aufgereihte Anweisungen an uns, die so geartet sind, dass wir sie uns gut merken sollen und mitnehmen sollen. Ich möchte uns die Weisung aus Psalm 37, Vers 4 in Erinnerung rufen. Die meisten von uns kennen diesen Text auswendig und doch möchte ich, dass wir heute Morgen ein wenig drüber nachdenken, aus der Perspektive, lasst uns hier eine Faustregel für uns begreifen, die uns helfen will, dass wenn Gott Ernte von uns fordert, etwas zu finden sein wird in unserem Leben. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. So kurz und so einfach. Zwei Schwerpunkte will ich ableiten aus dieser kurzen Weisung für uns in der Hoffnung, dass es uns eine Hilfe ist bei der Lebensplanung. Wohlgemerkt, Gott wird auswerten. Darüber reden wir. Wie soll ich mein Leben gestalten? Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Toller Vers. Gott gibt mir, was mein Herz wünscht. Tja, wer braucht das denn nicht? Klingt so ein bisschen nach Weihnachtsmann-Paragraph. Ja? Das heißt, was muss ich tun, dass Gott mir was Tolles schenkt? Ja, ich hätte gern ein größeres Auto. Ich hätte gern einen Pool im Keller. Ja, ich habe nicht mal einen Keller. So, was muss ich tun, dass Gott mich beschenkt? So lesen wir den Text in erster Linie, aber so ist er gar nicht geartet. Lasst uns mal in zwei kleinen Schritten diese kurze Aufforderung an uns betrachten. Habe deine Lust am Herrn. Das Wort für Lust, das der Psalmist gebraucht, ist ein ganz eigentümliches, ist auch schwer zu übersetzen. Es hat die Wurzel in dem Begriff Luxus oder verwöhnt werden. Und das ist ganz eigentümlich. Das lässt sich mit einem Beispiel gut illustrieren, was hier mit gemeint ist. Also, jetzt ist es bald schon ein Jahr her, da haben sich die Adams ein Auto geleistet. Und was gehört zu einem Auto dazu? Na, ein Motor, vier Räder, Lenkrad, Dach. So. Das ist Auto. Ich muss euch was verraten, bei Adams im Auto ist mehr zu finden. Ja. Wir sind nämlich Spießer geworden. Ja. Als wir die Karre gekauft haben, haben wir überlegt, oh, was wäre so nett, eine Anhängerkupplung wäre nett, Heizung wäre nett, Klima wäre nett, Musik wäre nett. Jetzt kommt's. Sitzheizung. Ja, 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 über 40. So, also, das sind, jetzt könnt ihr noch ein paar Dinge nennen, die da mit reinspielen. Das sind alles Dinge, die braucht das Auto nicht, um Auto zu sein. Das sind so zusätzliche Dinge, die wir uns spendieren und hoffentlich auch bezahlen können. Ja. Also mehr als das Nötigste, mehr als das Nötigste. Das ist der Begriff, der hier gebraucht wird in unserem Text. Lass deine Beziehung von Gott dadurch geprägt sein, dass sie mehr ist als das Nötigste. Es ist keine Protokollbeziehung. Es ist kein Pflichtabarbeiten. Begreife die Begegnung mit Gott als einen, der dein Leben beschenkt. Dieser Text spricht von freiwilliger Leidenschaft. Lass dir Gott wichtig sein. Suche seine Nähe. Dein Herz muss dich hinziehen zu ihm. Das meint, habe deine Lust am Herrn. Es ist schon einige Zeit her, da saß ich mit einem Schüler der Bibelschule zusammen, der seine Ausbildung nicht gut auf die Reihe bekam. Und wir plauderten so drüber, was sind so die Zeitkiller? Also woran liegt's, dass die Ausbildung dich frisst? Und er, ja, ich weiß auch nicht, ich lerne so viel und mache. Da dachte ich, ja komm, wir gehen mal einen Tag durch. Ja, wie verbringst du deine Zeit, wenn du nicht im Unterricht sitzt? Und dann kamen wir dahinter, jeden Tag telefoniert er mindestens 2 Stunden mit seiner Freundin. Und dann sagte er, meinst du, das ist viel? Dann habe ich so, ich habe keine Ahnung, aber wenn du die Bibelschule schaffen willst, ist das zu viel. Du brauchst die Zeit zum Lernen. Also jeden zweiten Tag 2 Stunden mit der Freundin telefonieren. Dann wirst du es vielleicht schaffen. Aber was ich so toll fand an dem Gespräch war, dem musste ich gar nicht sagen, hör mal zu, du musst ab und zu mit deiner Freundin telefonieren. Merken wir, sein Herz hat ihn dazu gezogen. Der wollte mit seiner Freundin telefonieren. Und er hat gar nicht gemerkt, wie schnell die 2 Stunden rum waren. Erst als ich so sagte, geh das doch mal durch, Stück für Stück. Was hast du von wann bis wann gemacht gestern? Dann kam der drauf. Mensch, ich telefoniere jeden Tag über 2 Stunden mit meiner Freundin. Toll. Wenn man nicht die Ausbildung schaffen muss. Ja. Aber davon spricht dieser Text. Ich arbeite nicht Paragraphen ab, weil ich Bibel lesen muss und weil ich beten muss und zur Kirche gehen muss. Sondern dieser Text spricht davon, die Begegnung mit Gott, er als Person, soll dir und mir so kostbar sein, dass ich kein Protokoll brauche, um ihm zu begegnen. Merken wir, dieser Text spricht von Leidenschaft, von Freude. Ich bin so dankbar, dass ich Gott begegnen darf. Und jetzt will ich nicht sagen, gute Angewohnheiten wären hiermit schlecht, wenn du die vorgenommen hast, jeden Morgen die Bibel zu lesen. Super, mach das. Aber was dich voranbringt, ist nicht allein Pflicht, sondern dass in diesem Bibellesen auch Begegnung mit Gott tatsächlich stattfindet. Das ist bedeutsam. Das ist bedeutsam. Wir haben in 1. Petrus 2 eine ganz tolle Aussage. Dort steht, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kinder, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Seid begierig, weil ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist der Zusammenhang. Lebe mit Gott, intensivier dein Leben, weil du geschmeckt hast, dass Gott gut ist. Das ist die Aufforderung an die Christen. Wahrscheinlich greift Petrus hier in diesem Text auf einen alten Hebammentrick zurück. Es war üblich, wenn ein Neugeborenes zur Welt kam, dass die Hebamme den Daumen mit Dattelsirup benetzte und dann den Oberkiefer, also den Gaumen des Kindes, mit Dattelsirup einschmierte. Bei so einem ganz kleinen Neugeborenen. Denn man wollte damit den Saugreflex intensivieren oder anregen. Denn das Kind schmeckte, das ist ja süß, voll gut. Ja. Und jetzt beginnt es zu lutschen und dann konnte man das an die Mutterbrust anlegen und das Kind stillen. Weil du geschmeckt hast, dass es gut war, sei begierig. Weitermachen. Habe deine Lust am Herrn, spricht nicht von Pflicht. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wenn du an die Ernte denkst, dass du in die Gegenwart Gottes treten wirst, ist dein Leben geprägt worden von diesem, ich freue mich über deine Gegenwart Gottes? Wie ist dein Glaube geartet? Ist es Pflicht abarbeiten oder ist es Leidenschaft? Wenn du nicht weißt, wie das praktisch aussieht, ganz einfach, begegne mal deinem Ehepartner und sag du, in meinem Protokoll steht, ich muss noch 4 Minuten mit dir reden, bleib mal sitzen. Da springen die wenigsten drauf an. Unser Leben mit Gott ist manchmal so geartet. Das ist nicht Lust am Herrn. Das ist das Minimum. Das ist das Auto mit 4 Rädern, Motor, Dach. Ich hoffe, dass dein Leben mit Gott nicht so geartet ist. Dass es durchdrängt ist von Freude. Ich will dir begegnen, Gott. Du sollst mir wichtig sein. Und wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen. Denn unser Leben ist so geartet, dass wenn wir unser Leben mit Gott nicht permanent pflegen, dass es einschläft. Glaube kann sich ausschleichen. Er kann sich ausschleichen aus meinem Leben, aus meiner Familie, aus meinem Hauskreis, aus meiner Gemeinde. Und dieser Text ruft uns in Erinnerung, achte darauf, dass das bei dir nicht geschieht, dass dein Glaube von Leidenschaft geprägt sein mag. Erfreu dich an Gott. Das ist die erste Aufforderung. Die zweite Aussage, die ich aus dem Text ableiten möchte, ist, erlebe seine Zuwendung. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und auch hier lässt sich das in mehrfacher Hinsicht anwenden. Zum einen, wer Lust hat am Herrn, der hat auch gute Wünsche. Das heißt, die Grundlage der Zusage, Gott wird dir geben, was dein Herz wünscht, hat damit zu tun, du hast eine Lust am Herrn. Also mein Herz schlägt im Gleichklang mit dem, was Gott wichtig ist. Merken wir, und da fällt mein Pool im Keller raus. Ich weiß nicht, ob Gott was dagegen hätte, wenn ich einen Pool im Keller habe. Ja, das ist eine andere Baustelle. Ja. Sondern das ist gar nicht die Frage, ist es im Leben so geartet, dass es Eduard Adam so gut geht, wie es nur irgend möglich ist. Sondern die Frage ist vielmehr, was möchte Gott in dieser Welt und wo darf ich daran teilhaben? Wenn mein Herz im Gleichschlag mit seinem schlägt, dann gehe ich seine Wege und seine Wünsche sind meine Wünsche. Und jetzt kannst du für dich in deinem Leben ganz schlicht prüfen, was ist dir bedeutsam, was wünschst du dir, wovon träumst du? Hat das mit dem zu tun, was Gott wichtig ist? Oder überlege ich nur, wie kriege ich das nächste Mal ein Auto, das nicht nur noch Sitzheizung, sondern was weiß ich, Deckenheizung hat oder irgend sowas anderes. Ja. Das fällt auf. Und es fällt auch auf, dieses Wort für Herz, es ist auch schwer zu übersetzen. Es meint ursprünglich das Körperorgan, in der Tat, ja, also die Pumpe. Das Herz im Alten Testament ist auch immer der Ort der Entscheidungen und der Ort der Empfindungen. Aber das Herz hat noch eine weitere Facette, dieser Begriff Herz. Herz meint das Innerste. Die Mitte von dir und mir. Also, wir finden da eine interessante Stelle in 2. Mose 15, Vers 8. Ich lese uns die Stelle mal vor und ich bitte dich zu raten, wo kommt der Begriff Herz in diesem Text vor? Dort steht, durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf. Die Fluten standen wie ein Wall. Die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Wo kommt der Begriff Herz hier vor? Im Deutschen springt uns das nicht an. Es ist das Wort Mitte. Mitten im Meer, das ist der gleiche Begriff wie die Pumpe, das Herz. Und es macht deutlich, das Herz ist mehr als Pumpe. Das Herz ist die Mitte deines Wesens. Du wirst in deinem Tiefsten des Wesens satt werden, wenn der Herr deine Lust ist und deine Freude. In der Mitte deines Wesens. Und hier lohnt es sich, kurz innezuhalten und drüber nachzudenken, was macht die Mitte meines Wesens aus? Welches sind deine Gedanken, deine Wünsche, die du hast? Bei uns Menschen hat das oft zu tun mit Geborgenheit, mit Annahme, mit Sicherheit, mit Anerkennung. Die ganz tiefen Dinge, nach denen jeder Mensch sich sehnt. Wenn der Herr deine Lust ist, dann heißt es nicht, dass du einen Swimmingpool im Keller bekommst. Aber es heißt, du wirst innen drin satt werden. Und es gibt nichts anderes auf dieser Welt, das das ersetzen kann. Wir versuchen das mit einem Beispiel zu illustrieren. Für die alten Kirchengänger sei gesagt, vor etwa 10 Jahren habe ich das schon mal benutzt. Wenn du dich daran erinnerst, hast du ein Elefantengedächtnis. Herzlichen Glückwunsch. Mich berührt dieses Beispiel so, weil es dieses Prinzip so treffend zum Ausdruck bringt. Ich las eine Begebenheit von 2 Raddampfern. Dämmert es dir? Gut, kein Elefantengedächtnis. Wunderbar. Von 2 Raddampfern, die den Mississippi runterfuhren. Und zwar haben die in der Tat vorgehabt, wie das damals so üblich war, von Memphis bis nach New Orleans den Mississippi runter zu jackeln. Und das war keine besonders aufregende Sache. Das heißt, man fuhr so ganz gemächlich und die fuhren etwa zeitgleich in Memphis los und tuckerten so den Fluss runter. Hinten waren ein paar junge Matrosen drin, die heizen den Kahn, war ja ein Dampfmotor. Ja, und dann schaut ein Matrose zu dem anderen Schiff rüber und ruft nur: Ihr seid so langsam, ihr kommt nie dort unten an, und wirft ein bisschen mehr Kohle in seinen Heizkessel. Ja. Und dann wird der Kahn etwas schneller von dem Matrosen, der eben noch rübergeschrien hat. Der andere Matrose lässt sich das natürlich nicht lange bieten. Der merkt natürlich, Mensch, die hauen uns ab. Ja. Also wirft er auch ein bisschen mehr Kohle rein, holt auf und überholt sogar leicht. Das kann sich der Erste auch nicht bieten lassen. Der wirft noch mehr Kohle rein und die 2 Schiffe werden immer schneller. Und jetzt heizen die mit einem riesen Tempo den Mississippi runter. Und irgendwann merken die ja so ein Pech. Wir haben genug Kohle mit, um langsam den Mississippi runterzukommen, aber nicht für so eine Rennfahrt. Also sie merken, die Kohle geht uns aus. Aber die Blöße wollen sie sich jetzt auch nicht geben. Ja, vor dem anderen Schiff zu erkennen, ich bin der Langsamere. Und irgendwann kommt ein Matrose drauf, Mensch, unsere Ladung, ja, Baumwollballen, die brennen doch auch. Ja. Und er nimmt ein bisschen von der Ladung und schmeißt sie in den Ofen. Und tatsächlich, der Kahn wird heiß und rauscht wieder davon. Die anderen überlegen sich, wie machen die das? Die haben da auch nicht mehr Kohle als wir, kommen auch drauf, unsere Ladung brennt ebenfalls. Und so heizen die mit einem Affenzahn den Mississippi runter. Und sie schaffen es bis nach New Orleans. Aber es ist schon klar, was passiert dort unten. Sie kommen dort an und das Wichtigste, wofür sie aufgebrochen sind, nämlich die Ladung abzuliefern, haben sie nicht mehr an Bord, die haben sie verbrannt, um schneller zu sein. Und auch wenn die Geschichte ein bisschen lustig ist, so will ich sagen, uns geht es genauso, dir und mir. Wir sind auf so einem Kahn des Lebens. Und die Frage ist, womit verbringst du deine Kraft? Wo verbrennst du sie? Wird es dir so gehen wie diesen 2 Schiffen, wenn Gott zur Ernte ruft? Dass du sagen musst, naja, ich habe viel Spaß gehabt, bin sehr schnell gefahren, aber all das, was dir wichtig, Gott, ist, das ist in meinem Leben nicht zu finden. Dafür hatte ich keine Zeit, ich habe es verbrannt. Das wird ein trauriges Erwachen geben. Unser Leben ist so geartet. Das Ganze drumherum, das Empfinden auf nach, ich will noch mehr haben, ich will noch mehr sein, es soll mir noch besser gehen, das Auto noch größer, das Haus noch fetter, die Kinder noch schöner angezogen, der Urlaub noch häufiger, ja, und noch ausgefallener. Ja, wir stehen immer in der Gefahr, unser Leben zu verbrauchen. ohne uns von den Dingen leiten zu lassen, die Gott wichtig sind. Und zu guter Letzt werden wir ankommen und werden merken, da ist nichts da, was von Bedeutung war. Ich habe es verbrannt, mein Leben. Und stehe traurig vor der Ernte Gottes. Der fragt, wie war's? Was, liebes Kind, ist in deinem Leben geschehen, das motiviert war durch die Liebe zu Jesus Christus? Was hast du in deinem Leben getan, das mir wichtig war? Wo du dich nicht nur hast leiten lassen für den Gedanken, ich könnte es ja noch größer, noch schöner, noch komfortabler, noch aufregender haben. Jetzt will ich gar nicht so tun, als bräuchten wir materielle Dinge nicht. Wir brauchen sie. Aber dieses Leben hat das Potenzial, uns vom Wichtigen abzulenken, nämlich dass wir die Ladung verbrennen. Und hier ruft dieser Text uns in Erinnerung, habe deine Lust am Herrn, dann wirst du innerlich satt werden. Das ist weitaus mehr, als Materielles uns bieten kann. Weitaus mehr, als Materielles uns bieten kann. Und ich will uns in Erinnerung rufen, lass deine Begegnung mit Gott ein Freudensfest der Lebensernte sein. Du und ich, wir sollten unseren Alltag immer wieder überdenken und überprüfen und uns von der schlichten Frage leiten lassen, was wird von Bedeutung sein, wenn Gott meine Lebensernte einfährt? Was wird zu finden sein, das tatsächlich geschehen ist, motiviert aus der Liebe zu Jesus Christus hin und aufgrund seiner Errettungstat an mich? Wie viel wird überbleiben? Gehörst du zu denen, die erleben dürfen, wie Gott sie beschenkt, weil er Frucht in deinem Leben wachsen lässt? Ernte Dank. Es gibt ein Säen, es gibt einen Sommer, in dem Unterschiedliches wächst und gedeiht. Da haben wir Einfluss drauf in unserem Lebenssommer. Es gibt einen Herbst, in dem es ruhiger wird, an dem nicht mehr viel geschieht. Und es gibt ein Erntefest, wenn Gott dich und mich in seine Gegenwart ruft. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht, dass du innerlich satt wirst, dass dein Leben Frucht trägt, sodass es in der Gegenwart Gottes bedeutsam sein wird. Das wünsche ich dir und mir. Amen.